Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Ja, und da wir alle mehr oder weniger täglich mit Vergabe oder Baurecht zu tun haben, kann es passieren, dass wir auch mal ganz aktuelle Fälle hier mit einbauen in unsere Podcast-Serie. Und wir haben tatsächlich heute einen Fall, Roman, den du so erlebt hast. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, worum es da ging.
Ja, gerne. Also das war, wie es halt immer so ist, Minuten vor Feierabend, heute am Tag der Aufnahme, wird mal angerufen und man wird gefragt, was macht man jetzt in der Vergabe im aktuellen Stadium? Ob man da jetzt aufhebt oder zurückversetzt. Und der Fall ist folgender. Wir haben eine Vergabe von Architektenleistungen, Gebäudeplanung. Und wir haben die vergeben oder wir haben die zumindest veröffentlicht. Wir sind oberhalb des Schwellenwerts, haben ein Verfahren nach der VGV auf den Weg gebracht. Und jetzt haben wir einen Mindestbieter. Der bietet an einen Abschlag auf das, was früher Mindestsatzhonorar, jetzt Basishonorar der HOAI ist, von ungefähr 40%. Und wir haben einen Sechst- oder Siebtbieter, der hat einen Abschlag von ungefähr 16% angeboten. Und der beklagt sich jetzt darüber, dass es ja nicht sein kann, dass er den Zuschlag nicht kriegen soll, weil er sagt, der Mindestbieter mit seinem Abschlag von ungefähr 40% aufs HOAI-Honorar, das muss ja ein Unterangebot sein, der gehört ausgeschlossen und deshalb kann das Verfahren so nicht rechtmäßig sein.
Vielleicht erstmal ein paar Verfahrensfragen. Der Siebtbieter hat sich gemeldet. Man kennt ja oft Fälle, wo sich vielleicht dann der Zweitbieter meldet, der es knapp verfehlt hat. Warum war es der Siebtbieter? Kann man das irgendwie erklären? Und dann natürlich die Frage, woher wusste er so genau den Abschlag, den der Erste dann eben hatte? Also wie kam es zu dieser Erkenntnis? Weil das ja zunächst mal nicht ganz gewöhnlich ist oder vielleicht gibt es dafür auch gar keine Erklärung. Also ich sehe dich gerade Achselzucken, Roman, war wahrscheinlich eher überraschend auch für dich.
Ich wollte es gerade sagen, also mich hat das jetzt nicht irgendwie vollkommen in absoluter Informationsfülle erreicht, sondern war tatsächlich so verkürzt, wie es mir gerade dargestellt war oder wie ich es euch gerade dargestellt habe. Darum stehe ich da mehr oder weniger mit den gleichen Fragen und mir stellen sich natürlich dann die Fragen, hat er überhaupt ein Rechtsschutzbedürfnis? Also der müsste ja alle 6 Angebote, die vor ihm liegen, aus dem Rennen bekommen. Weiß er das überhaupt? Vielleicht kommen wir da gleich dazu, Thorsten, wir haben ja ganz kurz im Vorfeld drüber gesprochen, inwieweit er überhaupt weiß, wo genau er steht und was hätte vielleicht die Vergabestelle tun müssen. Also ich gebe die Frage jetzt einfach mal weiter. Thorsten, wie hättest du entschieden?
Ja, wir tasten uns vielleicht erstmal ran. Also aus Sicht des Bieters, der natürlich vielleicht hier mit 16% niedriger reingeht, kann man aus dessen Sicht schon mal sagen, der hat sich wahrscheinlich große Hoffnungen gemacht, den Zuschlag zu kriegen. Und wenn der dann erfährt, er bekommt den Zuschlag nicht, ich unterstelle jetzt mal bei dem Sachverhalt, dass wahrscheinlich eine Info rausgegangen ist, dass irgendjemand den Zuschlag bekommt und das ist nicht er, dann ja, war der etwas enttäuscht, weil er gedacht hat, wenn er mit dem Kampfpreis reingeht, dann ist er die Chance gut, dass er am Ende ja, der Glückliche ist, der den Zuschlag kriegt. Und jetzt sagt er, wenn ich schon ans Limit gehe, alles so günstig wie möglich anbiete, dann kann ja wohl keiner mehr günstiger gewesen sein. Wir lassen jetzt mal den Aspekt weg, dass ja sicherlich auch noch Qualitätskriterien drin waren, wenn ein Freiberufler gesucht wurde. Wenn es ein Verhandlungsverfahren war, müssten ja wahrscheinlich auch Wertungskriterien dabei gewesen sein, wenn es eine Planungsleistung war. Das wäre jetzt noch eine Frage, die sich halt auch stellt. Aber die Fragestellung, die ja gerade aufkam, war, wieso als Siebter? Ich gehe davon aus, dass der eben nicht weiß, auf welchem Platz er liegt, wenn er die Submissionsrangliste nicht kennt. Also beim Bauen ist es ja üblich, dass die Firmen sehen, auf welchem Platz sie liegen, wie die Abstände sind. Das haben wir bei Liefer- und Dienstleistungen allerdings im Normalfall nicht. Und deswegen ist der Bieter halt nur mit der Information versehen, ein anderer wird's und er glaubt sich halt selber mit einem guten Preis vorne. Und insofern kann ich zumindest mal nachvollziehen, dass der Bieter sich rührt. Deinen Aspekt mit der mit dem Rechtsschutzbedürfnis, sehe ich aber auch so. Also wenn dann jemand objektiv das Ganze drüber guckt und es geht, ginge vor eine Vergabekammer, dann würde ich auch erstmal vortragen, naja, schaut euch mal das Ergebnis an. Wir haben hier eine Wertungsreihenfolge, sei es nur nach Preis, sei es mit Wertungskriterien und der ist 6.7. Dann dürfte das Argument, dass der erste vor ihm weg ist, sicherlich nicht reichen. Der müsste dann ja wirklich vortragen, alle, die vor ihm sind, haben alle Unterpreisangebote abgegeben. Aber sein Abschlag, der ja auch unter dem Basishonorar liegt, der ist, ja, ich sage es mal, gerade noch auskömmlich und das reicht. Und da dürfte es für den Bieter dann auf jeden Fall dünn werden.
Vielleicht mal kurze Zwischenfrage. Also es fällt schon auf, bei einem Abschlag von minus 16 nur auf dem 7. Platz zu landen. Ich schreibe tatsächlich aktuell keine Architektenleistungen irgendwo regelmäßig aus. Deswegen stellt sich für mich jetzt die Frage, ist ein Abschlag von 16% wirklich nichts Besonderes oder ist das was, was eigentlich schon normalerweise eher so in Richtung Mindestbieter dann fast schon geht? Was sind da eure Erfahrungen? Da bin ich tatsächlich selbst überfragt.
Also ich war selbst überrascht. Ich rechne damit normalerweise nicht, auch vor dem Hintergrund, dass das HOAI-Honorargutachten gerade vorliegt zur HOAI-Reform oder immer noch auf dem Tisch liegt, das ja eher in die Richtung geht, dass die Honorare steigen werden und die HOAI-Honorare ja jetzt nicht allzu aktuell sind. Hat mich das sehr überrascht. Ich kann aber leider jetzt keine Hintergrundinfos zum Beschaffungsgegenstand sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier um modulare Gebäude oder Serienbauten geht, wo man einfach durch große Erfahrung im Modul- und Systembau sich sehr, sehr viel Aufwand sparen kann in der Planung, weil man in Elementen plant. Und deshalb viele Planungsschritte vielleicht zusammengefasst werden können und die anrechenbaren Kosten gar nicht so proportional zum Honorar mehr stehen wie bei üblichen Bauwerken, weil ich sage es mal ganz salopp, plane ich eine Wohnung nach einem bestimmten Raster, dann kann ich die beliebig oft nebeneinander und übereinander setzen und dann interessiert mich noch das Tragwerk, die Fassade und die Dachform. Und die Gründung und mehr war es dann nicht. Das heißt, ich habe da vielleicht Leistungen, die sich sehr, sehr gut wiederholen lassen innerhalb der einen Planungsleistung. Aber der Regelfall ist es jedenfalls bei uns nicht, jedenfalls nicht bei den Fällen, die bei mir aufschlagen. Da haben wir eher Honorare, die sich, ich sag mal, im Korridor plus minus 10% ums Basishonorar bewegen. Thorsten, wie sieht's bei dir aus? Deckt sich das mit meinen Erfahrungen oder hast du noch eine Idee, woran das liegen könnte in dem Verfahren?
Ich glaube, es klingt jetzt hier schon auffällig und es ist schon eine Sondersituation, aber ohne jetzt den Auftragsgegenstand zu kennen, ist es eigentlich unmöglich, da jetzt eine ja, griffige Aussage zu machen, denn die HOAI als Berechnungsmaßstab ist ja, und das ist ja das prägende Merkmal, aufwandsunabhängig. Das heißt, es geht um abstrakte Merkmale und es war ja früher auch schon so, dass es Leistungen gab, wo Ingenieur und Architekt wirklich sehr gut verdient hat, mit wenig Aufwand sehr, sehr viel Geld akquirieren konnte. Es gab schon immer Leistungsphasen, bestimmte Aufgaben, die relativ schlecht vergütet sind, wo man also relativ viel Aufwand reinstecken muss und das Honorar dann ja gefühlt recht gering ausgefallen ist. Und deswegen müsste man jetzt wissen, worum es geht, damit man nachvollziehen kann, ob diese Preise passen. Aber allein die Tatsache, dass natürlich viele Bieter alle in, sag ich mal, einem ähnlichen Preiskorridor landen, spricht dafür, dass dann das Angebot, also die Angebote generell jetzt nicht völlig aus dem Ruder gelaufen sind, sondern dass sich das wirklich notwendige Honorar irgendwo in dem Kreis bewegt hat. Natürlich ist der Abstand von 40 zu 16 trotzdem noch ganz ordentlich.
Aber Achtung, da liegen ja noch 5 Bieter dazwischen. Der Zweitbieter war nur wenige Prozentpunkte vom Mindestbieter entfernt. Also das ist jetzt nicht so, dass der ein gewaltiger Ausreißer war und alle anderen dann mit einem riesigen Schritt, also ich sag mal 22, 23, 16 lagen, sondern die lagen auch noch in üppigen 30% Abschlägen.
Okay, ja, dann haken wir das mal so weit ab. Also wir haben vorhin ja schon festgehalten, er wird einfach wahrscheinlich mal vermutet haben, mit minus 16 müsste ich doch da irgendwo gute Chancen gehabt haben. Deswegen hat er sich jetzt gemeldet. Dann haben wir gerade das Thema Rechtsschutzbedürfnis mal angesprochen. Da wart ihr euch beide einig darin, ich würde es auch so sehen, dass man da schon ein großes Fragezeichen dahinter setzen muss, ob er das in dem Fall jetzt hat, weil er eben Siebtbieter war. Ja, also das ist schon was man selten hat. Jetzt unterstellen wir mal einfach, er hat ein Rechtsschutzbedürfnis. Wie ging es jetzt weiter? Also man muss ja dann mal hinterfragen, minus 40% Abschlag, Bieter Nummer 1, ist das vielleicht wirklich ein Unterangebot? Ist das realistisch, dieser Abschlag in der Höhe?
Ja, das sind genau die Fragen, die man sich dann bei der Vergabestelle stellen müsste, wenn es auffällig wäre. Also man darf ja nicht davon ausgehen, dass das 100% Honorar ohne Abschlag, dass das marktüblich selbstverständliche Honorar ist. Das hängt ja von der Planungsaufgabe ab. Es ist ja nicht wie früher, dass wir einen gesetzlichen Anspruch durch die HAI begründen auf Mindestsatzhonorar, sondern wir können ja inzwischen davon abweichen. Und da treten inzwischen gewisse Marktkräfte auch in Aktion, das setzt sich durch. Je nach Auftragslage oder Auftragsgegenstand gibt es ein Bieter, ein Bewerberfeld, ein Anbieterfeld, das sagt, okay, in dieser Planungsaufgabe sind die HAI-Honorare üppig. Und deshalb biete ich einen Abschlag an. Das ermöglichen wir ja auch in unseren Vertragsmustern, in unseren Vergabeformularen seit geraumer Zeit, um eben diesen Preiswettbewerb in begrenztem Umfang auch zuzulassen. Und angesichts der Tatsache, dass die zweit- und drittplatzierten Bieter nicht allzu weit weg sind, hätte ich hier noch gar nicht das Bedürfnis gehabt, die Aufgreifensschwelle zur Prüfung des Unterangebots überhaupt erfüllt zu sehen. Wir hatten vor einigen Folgen darüber gesprochen, dass wir hier nicht aus heiterem Himmel oder mit irgendwelchen Faustregeln pauschal sagen können, hier liegt ein Unterangebot vor, wir müssten dann sowieso erstmal in die Aufklärung gehen. Hier würde ich sagen, bei dem geringen Abstand zum Zweitbieter mit wenigen Prozentpunkten und auch der Drittbieter, der noch in einer ähnlichen Größenordnung lag, ist gar kein Anlass aufzuklären, nur weil die Abschläge prozentual sehr groß wirken. Das liegt aber nicht an der Größe der Abschläge, das liegt an der Größe des Basiswerts, von dem der Abschlag gerechnet wird, im Verhältnis zur Planungsaufgabe.
Es ist genau der entscheidende Punkt. Es kommt eben auf den Schätzwert eigentlich an und nicht aufs Basishonorar. Nur ist der Schätzwert jetzt, denke ich mal, generell bei HAI-Leistungen vielleicht nicht ganz so relevant, weil man da trotzdem erstmal mit der HAI-Tabelle reingeht. Aber eigentlich muss auch hier geschätzt werden, welcher Abschlag wird von mir als Vergabestelle erwartet? Habe ich eine Leistung, bei der es eher runtergeht, eher hochgeht? Und das müsste man sich hier auch angucken. Was ist vorher geschätzt worden? Und wenn dann viele Bieter sich häufen, zeigt sich ja, dass der Markt wahrscheinlich funktioniert hat. Also deswegen dürfte es nicht das Thema sein. Und auch ein anderer Aspekt, der bei Bauleistungen vielleicht die letzten Jahre auch öfter mal ein bisschen aufgetaucht ist, also bei Lieferleistungen, dass Bieter so ins Blaue hinein rügen, der Konkurrent ist doch viel zu günstig, da kann doch was nicht stimmen, das muss unseriös sein, der kann die Leistung gar nicht, der bietet was Mangelhaftes an. Da ist die Rechtsprechung auch, ja, glaube ich, in die richtige Richtung gegangen und lässt dieses mit Dreckschmeißen jetzt nicht mehr einfach so zu, sondern da muss substantiiert vorgetragen werden, da müssen konkrete Anlasspunkte geliefert werden, damit dann die Nachprüfstelle, sei es eine Vergabekammer oder auch ein nachprüfendes Oberlandesgericht, dann in diese Fragestellung einsteigt und sich dann für andere auch erstmal verteidigen muss. Aber da muss irgendwas Konkretes kommen und so eine pauschale Aussage, so billig kann doch gar nicht sein, die reicht natürlich nicht. Ist jetzt hier natürlich nicht vorgetragen, aber so ein Vorwurf kommt auch gerne auf. Sei es dann vielleicht, da zahlt jemand keinen Mindestlohn, sonst kann er diesen Preis nicht bieten oder ähnliches.
Ja, oder auch was tatsächlich mir da mal begegnet ist, da ging es um Labormöbel. Niemand außer mir kann fertig mit diesem Maß Labormöbel. Wo ich natürlich immer sage, das ist selbstverständlich Quatsch. Weil wenn der Auftrag lukrativ genug ist, stellt jeder seine Fertigungsanlagen um und produziert Sondermaße.
Ich muss gerade schon lachen. Das ist ja eigentlich der Vorwurf des Zweitbieters, die Vergabe muss aufgehoben werden, weil sie illegal produktspezifisch ausgeschrieben war. Aber das ist ein ganz anderer Gedanke an der Stelle.
Das war selbstverständlich produktneutral.
Selbstverständlich.
Jetzt hatten wir hier einen Fall, du hast es eingangs uns zumindest gesagt, ich weiß nicht, ob es unsere Hörer schon wissen, der war oberschwellig. Also es war ein EU-weites Verfahren. Das bedeutet, es war jetzt eine Rüge. Also jetzt einfach zu sagen, naja, so ein Quatsch. Nehme ich es nicht besonders ernst, lasse ich mal so, wie es ist, wäre jetzt wahrscheinlich die nicht wirklich gute Idee. Also heißt, wie reagiert man jetzt sinnvollerweise? Was ist jetzt der nächste Schritt, wenn man eben so eine Rüge auf dem Tisch hat? Wie geht man damit jetzt weiter um?
Also natürlich will ich auf die Rüge hin in irgendeiner Art und Weise gegenüber den rügenden Bieter reagieren. Dem werde ich mitteilen, was ich vorhabe, warum ich das vorhabe. Das macht natürlich Sinn. Eventuell lässt er sich dadurch davon abhalten, andere Schritte zu gehen. Es hängt aber auch sehr vom Ton ab. Also wenn ich hier einen Bieter habe, der unsachlich, ich will nicht sagen querulatorisch, aber schon sehr aufbrausend und konfliktträchtig reagiert, würde ich hier der Vergabestelle auch zu einer Schutzschrift raten, weil die ist relativ schnell geschrieben in dem Fall. Schutzschrift für unsere Hörer ist eine Möglichkeit, noch bevor ein Bieter zur Vergabekammer geht, bei der Vergabekammer einen Schriftsatz einzureichen, also quasi die Verteidigung noch vor den Angriff zu stellen. und zu sagen, Achtung, wenn da was kommt, wenn der sich beschwert, so ist der Sachverhalt. Ziel des Ganzen ist, damit mache ich den Angriff der Vergabe bereits unflüssig und vermeide das Zuschlagsverbot. Und das ist ja das, was letztlich den Vergabestellen wehtut. Ungeachtet dessen, was rauskommt, dauert es lange, wenn erst einmal ich in ein Verfahren vor die Vergabekammer muss, weil ich mir ein Zuschlagsverbot einfange und dann habe ich vielleicht auch noch eine Verschiebung. Bei Bauleistungen ist es manchmal dramatischer, eine Verschiebung in ungünstige Jahreszeiten und damit ist die Maßnahme sofort auf dem kritischen Weg. Und das ist das, was eigentlich am meisten wehtut. Nicht das Unrecht gehabt haben oder hinterher einen anderen Bieter haben, sondern die Zeitverzögerung, die leicht ein Vierteljahr und mehr beträgt.
Jetzt muss ich vielleicht noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Es ist natürlich nicht so, dass sobald eine Schutzschrift da ist, man automatisch den Angriff vermieden hat, sondern die Schutzschrift muss dann inhaltlich schon so gut sein, dass eine Vergabekammer sagt, okay, trotz des Angriffs ist es für mich offensichtlich, dass da nichts dran ist. Ich eröffne das Verfahren schon gar nicht und ich kann es einfach weiterlaufen lassen. Also es ist eine Möglichkeit, die man hat, die man auch ergreifen sollte in geeigneten Fällen. Aber es ist kein Selbstläufer. Aber den Rat, über sowas nachzudenken, kann man Vergabestellen in besonders krassen Fällen nur machen. Ich würde vielleicht noch eine Sache ergänzen. Ich glaube, hier ist es in so einem Fall ganz besonders wichtig, dem Bieter noch die Tatsachen mitzugeben, weil wir haben ja eingangs schon rausgearbeitet. Vielleicht wähnt er sich wirklich in einer sehr guten Position, meint, er hat einen super Preis gemacht, hat sich schon ausgemalt, wie er den Auftrag ausführen wird und ist jetzt völlig perplex, dass ein anderer noch günstiger war. Aber wenn er erfährt, dass eben nicht nur einer, sondern 5, 6 vor ihm waren, dann schaut die Lage vielleicht wieder ganz anders aus. Dann merkt er vielleicht doch, dass seine Kalkulation nicht ideal war und ja, irgendwas an seiner Preiskalkulation dann vielleicht doch nicht ganz richtig war. Also das ist, denke ich, hier auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil der Bieter dadurch viel besser sein Prozessrisiko einschätzen kann, was im Umkehrschluss für die Vergabestelle wieder heißt, vielleicht muss ich dann eben deswegen nicht vor die Vergabekammer. Also es ist nicht immer die beste Lösung, bei der Beantwortung einer Rüge zu mauern und mit Informationen zurückzubleiben, sondern es ist eigentlich sogar ganz wichtig, dem Bieter alle Informationen zu geben, wenn man damit den Antrag vermeiden kann, weil spätestens bei der Vergabekammer muss dann eh die Hose runtergelassen werden und jeder weiß, was Sache ist und da schadet es auch nicht, so eine Info vielleicht schon mal früher rauszugeben.
Ich denke, das ist auch wirklich so die Kernbotschaft, die man mit diesem Fall vielleicht ganz schön darstellen kann. Selbst ungewöhnliche und auf den ersten Blick vielleicht sogar fast kuriose Anfragen, mit denen man nicht gerechnet hat, sollte man nicht abtun und nicht einfach sagen, ach, egal, lass ich mal liegen oder schreib einen Satz zurück und dann ist genug. Also auch das ernst nehmen, erst recht natürlich und insbesondere dann, wenn man sich im Oberschwellenbereich befindet, wo es dann tatsächlich zu irgendwelchen Folgen kommen kann, die man nicht möchte. Da also reagieren, das Ganze ernst nehmen und versuchen natürlich auch erstmal zu hinterfragen, ob vielleicht trotzdem an dem Vorwurf, da ist irgendwas schiefgelaufen, was dran sein könnte. Und wenn man das alles beachtet, ich glaube, dann ist irgendwann auch der Anfragende hoffentlich zufrieden und erkennt dann vielleicht auch, er hat keine Chance, da weiterzugehen und dann wird er sich auch nicht bei der Vergabekammer melden. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089-21-555-882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.